die Lift zu machen, aber ich glaube, wir werden das auf der DDIF Jugend streamen. Also wenn man auf DDIF klickt bei YouTube, dann sieht man auch direkt auch den DDIF Jugend Account. Sollte auch kein Problem sein. Wir werden das auf der DDIF Jugend streamen. Also wenn man auf DDIF klickt bei YouTube, dann sieht man auch direkt auch den DDIF Jugend Account. Sollte auch kein Problem. So, liebe Freundinnen und Freunde, wir würden dann auch jetzt starten mit unserer Veranstaltung heute mit Moshe Zuckermann. Es geht um den Nahen Osten, um den Konflikt, den wir jetzt in den letzten Wochen beobachtet haben, um die Eskalation im Nahen Osten. Wir haben auch schon eine Veranstaltung auch letzte Woche mit unserer Jugendorganisation gehabt, auch mit Norman Piech, und haben auch einiges dazu gesprochen. Wir haben jetzt Moshe Zuckermann bei uns, emeritierter Dozent, Professor an der Universität Tel Aviv. Er lebt auch in Tel Aviv. Es ist für uns eine besondere Ehre, auch einen Gast auch aus Israel zu haben, um mit ihm nochmal über den Konflikt im Nahen Osten auch zu sprechen, aber auch uns nochmal einen Einblick zu verschaffen, besonders was innenpolitisch in Israel passiert, wie die Situation zwischen der Bevölkerung auch in Israel und Palästina auch ist. Und natürlich wollen wir uns auch die Frage stellen, wie die Situation ist auch mit der ganzen Antisemitismusdebatte, die wir auch hier in Deutschland auch mit den ganzen Demonstrationen und Kundgebungen auch beobachtet haben oder auch damit auch konfrontiert wurden. Wir wollen ein Gespräch von um die 50 Minuten bis eine Stunde führen und danach auch uns eine halbe Stunde auch nochmal die Gelegenheit auch an euch geben, auch Fragen zu stellen. Das macht ihr dann per Handzeichen. Ihr werdet dann auch drangenommen von mir und die Freischaltung eures Mikros, das macht dann Echo hinter der Kamera dann für uns. Und ihr habt die Möglichkeit auf YouTube dort im Chat, in den Kommentaren eure Fragen zu stellen. Die bekomme ich dann auch hier auf mein Handy dann zugeschickt und wir werden dann versuchen, dann auch alle Fragen auch zu beantworten. Es ist ein Gespräch zwischen der DDIF, der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine. Wir sind eine türkeistämmige Migrantenorganisation, die auch viel internationale Politik macht, neben der Innenpolitik in Deutschland, neben Themen wie Rassismus, soziale Frage und so weiter und so fort. Und natürlich beschäftigt uns die Frage um den Nahen Osten und auch weitere Themen, auch was nicht außerhalb des Nahen Ostens auch geschieht, auch uns intensiv, weil wir sind auch ein Teil der Friedensbewegung in Deutschland. Und deshalb habe ich auch natürlich die Möglichkeiten und die Chancen, auch Fragen auch an uns zu stellen. Also das wird ein interaktives Gespräch zwischen mir und Mosche erstmal sein, wo wir auch ein bisschen auch reden möchten, aber auch, wo ihr auch Fragen auch an mich stellen könnt, als ein Vertreter der DDIF. So, genug der Worte. Auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, Moshe. Auch vielen Dank, dass du dir die Zeit heute Abend genommen hast.
Es ist sehr schön, mit euch zusammen zu sein und ich hoffe, dass wir wirklich ausgiebig miteinander reden können.
So, Moshe, wir wollen auch direkt mit der ersten Frage auch beginnen. Wir haben jetzt zwar Waffenruhe, auf die wir auch gleich auch zu sprechen kommen möchten, aber wir haben einen Konflikt beobachtet. Es hieß am Anfang, es kommen wieder Siedler in Ostjerusalem, es werden Wohnungen dort leergeräumt. Es ist dann zu Protesten gekommen, auch in den Wohnsiedlungen. Und kurze Zeit später haben wir beobachtet, vor allem halt hier in den Medien, haben wir sehr stark gesehen, dass von Raketenangriffen der Hamas zu sprechen war, also dass wir das da Raketenangriffe von seitens der Hamas auch war und wir es auch hier beobachtet haben. Und danach hat sich schnell die gesamte Diskussion auch auf die Hamas konzentriert, auf den Konflikt, worum, weshalb geht es da, wurde dann schnell dann nicht mehr reagiert, nicht mehr berichtet, was wir am Anfang des Konfliktes haben beobachten können. Und da wollen wir uns einen Einblick verschaffen, was geschieht überhaupt im Nahen Osten, in Palästina und Israel. Können wir wirklich die gesamte Diskussion auf Ostjerusalem oder aber auch auf die Hamas reduzieren, können wir uns dadurch wirklich ein Bild davon machen, was momentan da passiert ist und was auch noch bevorsteht in diesem Konflikt?
Ja, also ich würde zunächst mal sagen wollen, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem letzten Vorfall, das heißt also der Gewalteskalation zwischen Israel und der Hamas, wo es in der Tat ziemlich hoch herging. Und wenn ihr in Deutschland nur irgendwie die Raketenbeschüsse von Tel Aviv gesehen habt, dann habt ihr offenbar nicht gesehen, was Israel, die israelische Luftwaffe, im Gazastreifen angerichtet hat. Wir können uns also jetzt über diese letzte Gewalteskalation, den letzten Gazakrieg konzentrieren. Ich würde vorschlagen, dass wir uns aber erstmal ein Bild verschaffen von dem, was du angedeutet hast, nämlich die Tatsache, dass dieser Konflikt bei weitem sich nicht irgendwie nur auf Jerusalem und Hamas reduzieren lässt, sondern es geht hier um Israelis und Palästinenser. Und da ist es mir sehr wichtig, klar zu machen, dass bei alledem, dass da eine ganze Menge Hass ist und eine ganze Menge Emotionen mit im Spiel sind, und bei alledem, dass in der Tat eine ganze Menge auch jedes Mal zu neuen Gewalteskalationen führt, es sich nicht um einen Religionskrieg handelt, es handelt sich auch nicht um einen ethnischen Konflikt, es handelt sich letztendlich um einen Territorialkonflikt. Und wer das nicht begreift, begreift im Grunde genommen den Nahostkonflikt nicht. Es geht darum, dass auf einem Territorium zwei Kollektivitäten sich historisch eingefunden haben. Die Juden sind nach und nach heimgekommen, die Palästinenser gab es schon vorher. Und um dieses eine Land hat man angefangen, sich zu streiten zunächst. Zunächst war der Streit weniger gewalttätig, aber spätestens nachdem der Staat Israel im Jahre 1948 konstituiert worden ist, wurde das in der Tat zu einem Konflikt zwischen zwei Kollektiven, wo es um das Territorium ging. Warum? Weil die Staatsgründung im Jahre 1948 einherging mit der Katastrophe der Palästinenser, die sogenannten Nakba. Es sind eine ganze Menge in Palästina lebenden Menschen damals vertrieben worden. Teilweise sind sie geflüchtet, teilweise sind sie, zum großen Teil sind sie geflüchtet. Und das hat das große Flüchtlingsproblem geschaffen, dass diese Palästinenser vor allem im Westjordanland und im Gazastreifen dann sich angesiedelt haben. Es gab ja auch Flüchtlingslager im Süden von Libanon, Jordanien. Das spätere Jordanien hat eine ganze Menge von diesen Flüchtlingen aufgenommen. Und das war im Grunde genommen das zentrale Moment. Das zentrale Moment war, zwei Kollektive streiten um ein Territorium. Von daher auch die Frage, wie sich dieser Konflikt lösen lässt. Der Konflikt lässt sich nicht lösen, indem man jetzt irgendwie gut Wetter macht zwischen zwei Religionen, zwischen Islam und Judentum. Man muss dazu übrigens sagen, dass wenn man in die Geschichte zurückblickt, haben die Juden im Islam viel weniger zu leiden gehabt als jemals als im Christentum. Das heißt also im europäischen, im Westen, aber überhaupt im Abendland haben die Juden viel mehr zu leiden gehabt, sind verfolgt worden, schon in den Kreuzzügen und späterhin natürlich in der Inquisition, bis hin zu dem, was sich dann gesteigert hat im Holocaust im 20. Jahrhundert. Die Lage der Juden in den islamischen Ländern, bevor es den Staat Israel gegeben hat, bevor es den Zionismus gegeben hat, war wesentlich besser. Die Juden waren zwar Bürger zweite Klasse, aber durchaus Leute, die Menschen leben konnten in diesen arabischen, diesen orientalischen Ländern. Das Ganze hat sich von Grund auf geändert in dem Moment, wo es sich wirklich zu einem Territorialkonflikt entwickelt hat. Und zwar in dem Moment, wo dieser Territorialkonflikt dazu gebracht hat, dass die einen in diesem Land ihre Erlösung gesehen haben. Nach dem Holocaust war es für viele Juden klar, dass sie ein eigenes Land haben müssen, wo sie sich selbst bestimmen können. Aber dieses eigene Land ist ja gegründet worden auf dem Rücken der Palästinenser. Das heißt, was für die einen die Erlösung war, war für die anderen die große nationale Katastrophe. Und diese zwei Vektoren im Sinne von wir sind diejenigen, die jetzt das durchziehen wollen, die Zionisten, und auf der anderen Seite die Palästinenser, die sagen, aber das ist ja auf unsere Kosten gegangen. Die gehen sogar noch einen Schritt weiter, indem sie sagen, ihr seid die Opfer der Nazis gewesen und wir sind eure Opfer. Das heißt, wir sind sozusagen Opfer der Opfer geworden. Das Problem besteht darin, dass wenn man sich die Frage stellt, wie lässt sich dieser Konflikt lösen, kann er sich nur im Grunde genommen durch die Teilung des Territoriums denken. Das ist die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung. Die Zwei-Staaten-Lösung besagt, die Juden haben ihren Staat, die Palästinenser sollten einen eigenen Staat haben. Und damit das auch durchgezogen wird, muss sozusagen das Territorium für die Palästinenser freigegeben werden. Eine Zeit lang wollten die Palästinenser das ganze ursprüngliche Palästina haben. Davon haben sie sich schon längst verabschiedet. Schon unter Arafat haben sie sich davon verabschiedet. Und dann war die Zwei-Staaten-Lösung eigentlich so gedacht, dass die Juden ihren 1948 gegründeten Staat schon haben. Und die Palästinenser sollten ihren Staat gründen im Westjordanland, also in der sogenannten Westbank und im Gazastreifen. Dort war ja die große Ansammlung der Palästinenser. Palästinenser, die auf der anderen Seite des Jordanflusses gewesen sind, also auf der Ostbank, gehörten ja nun zu Jordanien. Das waren jordanische Staatsbürger. Wohingegen bis 1967 die Palästinenser zwar jordanische Staatsbürger waren, aber dann hat sich sozusagen Jordanien der Herrschaft über diese Palästinenser entledigt. Und von daher war das dann so apostrophiert. Das soll das Land, das Territorium sein, wo die Palästinenser ihren Staat gründen können. Das hört sich sehr einfach an. Das ist der sogenannte ursprüngliche Teilungsplan, der dann im Jahre 1967 dann aber dann aufgeflogen ist. Warum? Es gab den sogenannten Sechstagekrieg, wo Israel gegen Jordanien, Syrien und Ägypten zu kämpfen hatte. Israel hat dann die Sinai-Halbinsel erobert, hat das Westjordanland erobert, Gazastreifen und die Golanhöhen von den Syrien. Mit den Ägypten hat man dann mit Sadat dann einen Frieden geschlossen und die Sinai-Halbinsel ist zurückgegeben worden. Mit Syrien hat man bis heute noch keinen Frieden, aber die Rede ist davon, dass wenn es einen Frieden geben sollte mit den Syrien, dann würde Israel das annektierte Land der Golanhöhen dann zurückgeben. Die große Neuralgie ist weder die Sinai-Halbinsel noch die Golanhöhen. Die große Neuralgie ist natürlich das Westjordanland und der Gazastreifen. Und da muss man sagen, nach dem 67er Krieg ist etwas passiert, dass man so eigentlich vorher nicht geglaubt hatte, dass es möglich wäre, aber es ist passiert und deshalb sind wir heute in der Sackgasse, dass Israel angefangen hat, seit 1973, 74 das Westjordanland anfangen zu besiedeln. Die sogenannten Siedler sind diejenigen, die in das Land, das späterhin den Palästinensern übergeben werden sollte, anfangen zu besiedeln. Und zwar muss man gleich von Anfang an sagen, das waren nicht nur rechte Regierungen, die das besiedelt haben, sondern vom ersten Moment dann noch die Arbeitspartei seinerzeit hatte mit die Siedlung begonnen. Und seit damals ist eigentlich dieses Westjordanland so besiedelt worden, dass was angefangen hatte mit einigen hundert Siedlern, die man hätte noch wirklich wegräumen können, ist heute mittlerweile, Dunkelziffer redet von 750.000 Siedlern, die heute im Westjordanland leben. Die offizielle Zahl ist 650.000, sind aber mehr. Die, das könnt ihr euch denken, dass wenn diese Leute irgendwie evakuiert werden sollen, der ist allein von der Logistik her das ein Unding. Aber das wäre noch möglich gewesen, wenn diese Leute bereit wären für einen Frieden, also für einen Friedensabschluss, sich sozusagen aus diesem Land zurückzuziehen. Wenn Israel bereit wäre, diese Leute zurückzuziehen und die Siedlungen abzubauen und das Westjordanland zu räumen. Israel will das aber nicht. Das hat zwei Gründe, warum nicht. Es gab zunächst mal die Groß-Israel-Ideologie der rechten Likud-Partei, ursprünglich Herut und die heutige Likud-Partei, die gesagt hat, dieses Land gehört uns. Dieses Land gehört uns, ist in der Politik keine Frage, die irgendwie einen Ewigkeitswert hat. Denn man kann sagen, heute ist das Land euch und jetzt machen wir ein Abkommen, dann ist das Land heute nicht mehr, wenn man dafür also Land abgibt, um dafür Frieden zu kriegen. Wann ist das Problem zu einer großen Neuralgie geworden, obwohl ich sage, dass es ein Territorialkonflikt ist? In dem Moment, wo diese Siedler reingekommen sind, die aber religiös motiviert sind. Dazu muss ich, Yusuf, du musst mir sagen, wenn ich zu lange rede, aber ich muss das kurz erklären.
Ja, bitte, bitte.
Es gibt drei Kategorien von Juden, von religiösen Juden. Davon sollte kurz die Rede sein, damit ihr versteht, warum die Räumung des Westjordanlands heute zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden ist. Es gab zunächst mal die orthodoxen oder ultraorthodoxe Juden. Ursprünglich sind die orthodoxen Juden antizionistisch oder nicht zionistisch, und zwar aus religiösen Gründen. Der religiöse Grund, warum orthodoxe oder ultraorthodoxe Juden antizionistisch sind, sind, weil sie ein theologisches Verständnis von diesem Land haben, dass es heißt, das Königreich Israel bzw. das Land Israel darf erst geschichtlich wieder auferstehen, wenn der Messias gekommen ist. Also ich rede jetzt religionslogisch. Ja?
Ja.
Wenn der Messias gekommen ist. Im Christentum ist der Messias schon bereits gekommen, wie wir wissen. Das ist der Heiland, das ist Jesus Christus. Im Judentum wartet man noch immer auf die Ankunft des Messias. Für orthodoxe Juden ist das ein Glaubenssatz, der nicht übertreten werden darf. Und der Grund, warum sie antizionistisch waren, war, dass sie gesagt haben, es hätte gar nicht der Staat Israel in die Welt kommen dürfen, es hätte gar nicht der Zionismus in die Welt kommen dürfen, das geht gegen Gottes Willen. Also die Ultraorthodoxen waren dermaßen gegen Zionismus, dass es in den Unabhängigkeitstagen, die immer wieder in Israel gefeiert worden sind, haben sie diese Leute, die in Mea Shearim oder Bnei Brak, das sind also die großen Ballungen von orthodoxen oder ultraorthodoxen Juden, haben die immer schwarze Tücher rausgehängt als ein Zeichen der Trauer, dass dieses Land zustande gekommen ist. Das heißt, zwischen Zionismus und Messianismus, zwischen der Ultraorthodoxie und dem eigentlich säkularen Zionismus, gab es einen Clash, gab es einen Konflikt, der von Anfang an gegeben war.
Aber wie groß kann man sich denn die Gruppen denn vorstellen? Also was für einen Einfluss haben sie im Land?
Ich werde gleich darauf zurückkommen. Du wirst gleich hören, dass sie mittlerweile einen Staat im Staat bilden. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, muss ich jetzt auf die eigentliche Neuralgie zu sprechen kommen. Diesen Gegensatz zwischen Messianismus und Zionismus, das heißt also wie der Heilserwartung der ultraorthodoxen Juden, dass der Messias erst kommen muss, und dem Zionismus, der gesagt hat, uns interessiert der Messias nicht, wir gründen den Staat, der ist dann geschlichtet worden durch einen Rabbiner Cook, das war schon vor guten 100 Jahren, der folgenden Kompromiss geschaffen hat und der gesagt hat, es stimmt, dass der Messias kommen muss, aber obviously, also anscheinend ist er wirklich schon unterwegs, dieser Messias. Und wie können wir das wissen, dass der Zionismus in die Welt gekommen ist? Das heißt, der Zionismus ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass Gott mittlerweile will, dass man anfängt, diesen Staatsgründung vorzubereiten. Ich rede noch vor 1948. Und diese Leute, die angefangen haben zu besiedeln, sind nationalreligiöse Juden. Diese nationalreligiöse Juden sind Zionisten, aber teilweise aber auch zugleich auch religiös. Und sie denken über das Westjordanland nicht mehr in Kategorien von einem verhandelbaren Territorium politisch, sondern in Begriffen von einem nicht verhandelbaren Land. Warum? Weil es Gottes Willen gewesen ist. Das ist Gott verheißenes Land, weil es Gottes Willen gewesen ist, dass dieses Land den Juden zukommt. Also ihr müsst euch vorstellen, dass wir in einem Land leben, das auf der einen Seite hochmodern ist, in allem, was Industrie und Hightech anbelangt, eines der bestentwickelsten Länder der Welt ist und auf der anderen Seite noch Glaubenssätzen anhängt, politischen Glaubenssätzen, die natürlich also total prämodern sind, um nicht zu sagen archaisch. Durch diese nationalreligiöse Juden ist dieses Territorialproblem religiös aufgeladen worden. Die orthodoxen Juden haben mit der israelischen Politik nur insofern was zu tun, dass sie sich zwar als Parteien beteiligen, aber nie einen Ministerposten annehmen würden, weil das eine Anerkennung des Staates wäre. Was sie gerne machen, ist natürlich den Finanzausschuss im Parlament annehmen, weil dann das Geld gut verteilt werden kann. Die nationalreligiösen Juden hingegen, die sind super hyper-zionistisch. Und zwar dahingehend, dass sie sagen, dieses Territorium ist nicht verhandelbar. Und jetzt komme ich auf deine Frage zu sprechen. Das sind mittlerweile Leute, von denen man reden kann, das ist ein Staat im Staat. Das sind Leute, die mittlerweile, wenn ich die orthodoxe Juden nehme, die nationalreligiöse Juden nehme und ihre rechte bzw. rechtsradikale Ausrichtung bedenke, dann ist das im Grunde genommen ein Komplex, der mehr oder weniger 20-40% des israelischen Parlaments ausmacht. Das heißt, wir haben es mit einem Riesenmoment zu tun, noch bevor ich politisch rede, also von der politischen Gesinnung her, dass wir nationalreligiösen Juden mittlerweile es geschafft haben, durch die permanente Besiedlung sowohl des Westjordanlands, ursprünglich auch des Gazastreifens. Gazastreifen ist aber im Jahre 2005 geräumt worden. Nicht, damit man den Leuten irgendwie ihre freie Selbstbestimmung gibt, sondern Israel stranguliert sozusagen. Das heißt, umgibt den Gazastreifen, wo im Gazastreifen selber die Menschen zwar leben, aber Israel sozusagen die Zugänge und auch die Versorgung und so weiter großteils auch kontrolliert. Dieser Konflikt, der ursprünglich ein reiner Territorialkonflikt ist, wurde religiös aufgeladen und dadurch sind also jetzt auch innerisraelisch, wie auch innerpalästinensisch Konflikte entstanden, wie beispielsweise unter der Hamas und der PLO. Die PLO war unter Arafat ursprünglich eigentlich eine säkular ausgerichtete politische Befreiungsbewegung, nationale Befreiungsbewegung. Hamas ist eine islamistische Bewegung. Das heißt, wir reden in Kategorien, die religiös sind. Also der Grund, warum das nicht zurückgegeben werden kann, hat natürlich mit dem Territorium zu tun, aber auch mit der Tatsache, dass man eine Feindschaft, eine fast bürgerkriegsähnliche Feindschaft dazwischen den Hamas und der PLO. In Israel ist das große Problem, wie ich das eben schon dargestellt habe, dass zwischen säkularen Juden und orthodoxen Juden und nationalreligiösen Juden Konfliktachsen entstehen, die überhaupt gar nicht im Moment überwindbar sind. Das große Problem von Israel, und dann würden wir dann jetzt irgendwie schon auf das Innenproblem zu sprechen kommen, aber damit möchte ich erstmal enden. Das große Problem von Israel ist, dass ungefähr 80% der Bevölkerung heute, unabhängig davon, ob sie religiös, säkular, ultraorthodox oder nationalreligiös sind, was auch immer, dass ungefähr 80% der jüdischen Bevölkerung in Israel rechts- bzw. rechtsradikal ausgerichtet ist. Das heißt, wenn man von einer Faschisierung des Landes redet, hat es nicht wenig damit zu tun, dass diese Leute in der Tat heute im Grunde genommen das Gros der Wählerschaft, der jüdischen Wählerschaft in diesem Land darstellen. Eine ganz andere Position natürlich stellen die Araber, das sind ungefähr 20% der israelischen Bevölkerung. Ich rede von den Palästinensern, die im Kernland Israel, also nicht in den besetzten Gebieten leben. Und diese Leute, 20%, bilden im Grunde genommen ein Kompendium, also ein Elektorat, das Bürger zweiter Klasse darstellt. Israel hat sie immer unterprivilegiert, hat sie immer diskriminiert. Zwar haben die Araber in Israel einen höheren Lebensstandard als in den besetzten Gebieten und auch vermutlich in den meisten anderen arabischen Ländern, aber sie sind im Rahmen Israels natürlich unterprivilegiert und diskriminiert. Das heißt also, das Problem besteht darin, dass wir auf der einen Seite rein von den zwei nationalen Kollektiven einen territorialen Konflikt haben, aber der mittlerweile sowohl auf palästinensischer Seite, was die Hamas anbelangt, als auch auf israelischer Seite, was die Siedler und die Nationalreligiöse anbelangt, religiös aufgeladen ist. Und alles, was dann ausgebrochen ist an Gewalt, hat mit dem Hass zu tun, dass man im Grunde genommen die Israelis, die Palästinenser knechten und die Palästinenser natürlich ihre eigene Emanzipation fordern.
Oh, Moshe, mir stellen sich jetzt schon selber viele Fragen von dem, was du gerade jetzt auch erzählt hast, dass allein auf der jüdischen Seite verschiedene Gruppen es gibt, dass er von diesen Überschneidungen auch erzählt. Mich würde da auch interessieren, wohin wankt Netanyahu? Spielt er auf allen Ebenen mit oder pickt er sich dann je nach Kräfteverhältnissen da jemanden raus? Das ist eine Frage, die sich mir jetzt stellt.
Moment mal, dann lass mich sie erstmal beantworten, weil wenn ich mehrere Fragen kriege, vergesse ich bei der fünften Frage vergesse ich schon wieder die erste. Das ist eine sehr wichtige Frage, die du jetzt gerade gestellt hast, weil Netanyahu natürlich ein Sonderproblem darstellt. Netanyahu ist natürlich Anführer der Likud. Likud ist eine rechte Partei, eine rechtsnationale Partei. Das ist die Partei, die eigentlich die Groß-Israel-Ideologie ursprünglich aufgebracht hat und die gesagt hat, das Westjordanland gehört den Juden. Warum? Weil es eben den Juden gehört. Das ist die Groß-Israel-Ideologie, die von der Herut-Partei und später in der Likud-Partei, das ist dieselbe Partei gewesen. Netanyahu stellt aber heute ein ganz anderes Problem dar. Der Mann ist, ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland wisst, der Korruption der Veruntreuung und des Betrugs angeklagt. Das heißt offiziell von der Staatsanwaltschaft und von der Polizei angeklagt. Und deshalb versuchte in den letzten 2 Jahren permanent diesem Prozess zu entgehen. Und um diesem Prozess, seinen individuellen Prozess, um dem zu entgehen, bringt im Grunde genommen alles, was in Israel noch irgendwie Zivilgesellschaft ist, alles, was in Israel noch parlamentarisch-demokratisch noch gewesen ist, wie die Gewaltenteilung und so weiter, auseinander und unterwirft sie seinen privaten Interessen. Deshalb hat sich dann innerhalb der letzten 4 Wahlen, die es gegeben hat, innerhalb von 2 Jahren, 4 Wahlen, weil es nicht zur Entscheidung gekommen ist, ging es gar nicht um rechts und links. Worum es ging, war um die Netanjahu-Block und dem Anti-Netanjahu-Block. Jetzt zum Anti-Netanjahu-Block gehören nicht etwa Linke. Im Anti-Netanjahu-Block sind Leute wie derjenige, der jetzt vermutlich die Regierung machen wird, Naftali Bennett. Das ist ein Nationalreligiöser. Das ist einer der Siedlerbock anführt. Dazu gehört auch Gideon Saar. Das ist ein ehemaliger Likud-Mensch. Dazu gehört auch Avigdor Liebermann, der am liebsten alle Araber in diesem Land weg, also in einer ethnischen Säuberung unterworfen sehen würde. Das heißt, im Anti-Netanjahu-Block sind nicht entweder emanzipativ ausgerichtete linke Demokraten zugange, sondern es ist selber besetzt zumindest der Hälfte von rechten Parteien. Das heißt, es geht gar nicht hier um links und rechts, sondern es geht hier um Netanjahu, Anti-Netanjahu. Was jetzt Netanjahu widerfahren ist in der letzten Woche, dass man jetzt Bennett und Yair Lapid vermutlich eine neue Regierung nach 12 Jahren Herrschaft von Netanjahu wird bilden können. Das ist noch nicht raus, dass das wirklich klappen wird. Aber so wie es im Moment aussieht, wird es klappen. Und dann haben wir eine neue Regierung. Aber ich muss wieder betonen, diese neue Regierung bringt nicht etwa Sozialdemokraten, schon gar nicht von Sozialisten zu reden oder so etwas, sondern was sie bringt, ist im Grunde genommen die Herrschaft von rechten Parteien, aber die anti-Netanjahu und anti-Likud ausgerichtet sind.
Mhm. Zu dem Vorigen, was ich für wichtig erachte, du hast gesagt, dass 80% der Bevölkerung in Israel rechts ist. Also reden wir hier wirklich, also ist das deine Einschätzung, dass sie wirklich rechts sind oder unter rechtem Einfluss stehen? Also ich finde,
was ist denn da der Unterschied, Yusuf, zwischen einem, der unter dem rechten Einfluss stehen und dann irgendwie rechts sich artikuliert oder einer, der wirklich aus Gesinnung das ist? Die Tatsache bei den Wahlen, das ist für mich, was zählt. Also ich kann jetzt nicht von der Soziologie reden, dann kann ich vom Alltagsrassismus in Israel, von der Fremdenfeindschaft reden, von den Araberhass reden und so weiter und so fort. Also das können wir soziologisch dann nochmal aufdröseln, warum ich von rechts rede. Mhm. Wenn ich von den Parteiprogrammen rede, von dem, welche Parteien gewählt werden, kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass 80% der Bevölkerung rechts ausgerichtet ist. Was es heißt politisch, weil die soziale Frage schon längst sich nicht mehr in Israel parteipolitisch mehr stellt, die Arbeitspartei ist ja sowieso schon vollkommen demoliert, die Kommunisten sind schon so ganz klein geworden. Es geht da sowieso um bürgerliche Parteien und diese bürgerlichen Parteien werden im Hinblick auf das Recht oder Links sein, danach bemessen, ob sie bereit sind, das Territorium zurückzugeben, also das okkupierte Territorium zurückzugeben oder nicht. Links gilt in Israel, wer friedensbewegt ist und dafür bereit ist, auch die Territorien zu räumen, und rechts ist derjenige, der sagt, nein, diese Territorien bleiben bei uns, und wenn wir dann die Araber dafür knechten müssen, dann knechten wir die Araber. Das heißt Links und Rechts. Unter dem Gesichtspunkt der sozialen Frage sind sowieso 90% der Israelis heute kapitalistisch ausgerichtet und betreiben einen Turbokapitalismus in diesem kleinen Land.
Ja, also ich finde die Frage auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und auch interessant, auch darüber zu diskutieren, weil auch wir haben ja hier eine AfD, die eine bestimmte Wählerschaft hat, aber die man nicht auch jetzt jeden Einzelnen da als recht bezeichnet. Aber du hast ja eine Erklärung dafür. Ich würde gerne weitermachen in der Frage, du hast jetzt von den Kräfteverhältnissen auf israelischen Seite auch gesprochen. Wir haben ja aber auch in Israel auch arabische Parteien und die auch vor allem in den Wahlen, zumindest sah das auch so aus, vor allem die Partei von Abbas, wenn ich nicht falsch liege, auch so eine besondere Rolle spielen konnte nach den Ergebnissen. Also wie schätzt du da die Rolle der arabischen Parteien oder der Vertreter der Araber dort ein?
Also erstmal müssen wir davon reden. Es gab ja, nachdem der Lieberman versucht hatte, vor einige Jahre, das, was man die 5%-Klausel in Deutschland genannt hat. Ich weiß nicht, ob es noch heute in Deutschland 5% ist, also damit man irgendwie ins Parlament reinkommt.
Ja.
Das ist jetzt 3,78 oder sowas Prozent. Hat er das so verändert, damit die kleinen arabischen Parteien da nicht reinkommen? Was sie damals gemacht haben, die haben sich konsolidiert und eine gemeinsame Liste. Die Shimami Shukeva hat eine gemeinsame Liste geschaffen. Und die war im Grunde genommen recht erfolgreich bei den Wahlen von vor 2 Jahren und so weiter. Sind sie sogar auf 12, 13 oder 14 Mandate gekommen. Das ist eine ganze Menge bei einem 120 Sitze Parlament. Das Problem bestand nur darin, dass diese Konstellation von diesen Arabern unter zwei Momenten gelitten hat. Die eine war die, dass es eine ganze Menge apathische Araber gibt in diesem Land, die gesagt haben, wir sind sowieso unter Privilegien, diskriminieren, wir machen bei diesem Spiel nicht mit und gehen dann nicht wählen. Weil sie nicht wählen können, kommen die Araber nicht zur vollen Artikulation ihrer politischen Macht. Denn würden sie alle wählen gehen, könnten die Araber zwischen 15 und 20 Mandate in diesem Land kriegen. Also man bedenke das, 15, 20 Mandate, das ist so ein Game Changer, wie das die Amerikaner nennen. Ja?
Ja.
Das andere Problem besteht darin, dass zwischen diesen arabischen Parteien, die sich sozusagen die gemeinsame Liste geschaffen haben, dass es da auf der einen Seite die Kommunisten gibt und auf der anderen Seite die Islamisten gibt. Und wenn die Kommunisten sind total säkular ausgerichtet sind und die Islamisten total religiös, dann war das natürlich von vornherein auch ein Konfliktmoment, was sich jetzt im letzten Jahr dann dahingehend entwickelt hat, dass Mansour Abbas, der Islamistenführer, mit einmal sich konziliant dem Netanyahu gegenüber gezeigt hat und dazu gebracht hat, dass die gemeinsame Liste sich aufgelöst hat. Warum hat er sich konziliant dem Netanyahu gegenüber gezeigt? Weil er erreichen wollte, dass er für die Araber, für seine Klientel etwas erreichen kann, was man irgendwie insgesamt als Araber nicht erreichen kann. Denn das muss man wissen. Politisch sind die Araber in Israel tabu. Keine israelische Regierung, keine jüdisch-israelische zionistische Regierung würde sich nie einfallen lassen, mit den nicht-zionistischen arabischen Parteien zu koalieren. Selbst in dem Jahrzehnt der 90er Jahre, als Rabin dabei war, mit dem Handschlag mit Arafat zu wagen, bevor er ermordet worden ist, und auf dem Weg war, in den Oslo-Abkommen vielleicht zu einem Friedensabkommen mit den Palästinensern zu kommen, selbst in diesem Jahrzehnt, wo also wirklich schon irgendwie den Frieden geschnuppert haben, in diesem Jahrzehnt sind ungefähr die gesamte Siedlerkontingent von 100 auf 200.000 damals erhöht worden. Und selbst damals hat Rabin sich nicht einfallen lassen, mit den arabischen Parteien zu koalieren. Das heißt, die arabischen Parteien in Israel existieren zwar, aber sie existieren nur sozusagen als Hinterland. Sie können sich sozusagen dann solidarisieren mit diesem und jenem. Sie können auch in den Ausschüssen dieses oder jenes erreichen. Aber als eine eigenständige, selbstbestimmte Partei mit eigenem Programm, das sie durchsetzen kann, sind sie total tabuisiert. Also das heißt, von daher kann man sagen, dass die Auflösung der gemeinsamen Liste zwei Probleme unterworfen war. Die eine, dass es innere Konflikte gab zwischen den Säkularen und den Islamisten. Und vor allem, weil dann Mansour Abbas, der Islamistenführer, dann einen eigenen Weg gegangen ist und dadurch gebracht hat, dass die Araber sehr, sehr geschwächt worden sind jetzt bei den letzten 2 Wahlgängen.
Moshe, große Frage, aber vielleicht kannst du es schaffen, es ein bisschen auch kompakter auch zu antworten, wegen zeitlichen Gründen, dass sie ein bisschen vorwärts kommen. Ich habe noch so einige Fragen. Wir haben jetzt von einem Konflikt, wir haben einen Konflikt, der gerade seit mehreren Jahrzehnten dort besteht. Und wir haben jetzt viel über die innere Situation Israels, Palästinas gesprochen. Aber wir beobachten auch einen Einfluss der USA im Nahen Osten. Und der ist ja auch insofern auch sehr wichtig, weil wir auch beobachtet haben, wie zu der Amtsperiode von Trump auch gesagt wurde, hier weiter mit den Siedlungen. Jerusalem ist eure Hauptstadt. Und jetzt haben wir einen Wechsel. Als Präsidenten haben wir jetzt Joe Biden, der eigentlich auch sogar vor einigen wenigen Tagen noch von einer Zwei-Staaten-Lösung gesprochen hat, aber militärisch und finanziell noch immer auch Israel und also die israelische Regierung noch unterstützt.
Also
Wie
ich möchte,
können wir das einordnen?
ja, ich würde das sehr gerne einordnen, indem ich erstmal sage, der Nahe Osten, und zwar das gilt für alle beteiligten Staaten, war immer ein Objekt der Begierde für die Großmächte. Im Kalten Krieg war das auch mehr oder weniger aufgeteilt. Wer war auf Arabisch und von den Amerikanern unterstützt, Israel beispielsweise, Jordanien? Und wer wurde von den Russen unterstützt, also von den Sowjetrussen unterstützt, also beispielsweise die Irak und Syrien? Ich rede davon erstmal als ein Moment der Geopolitik der Großmächte. Und von daher stellt sich heute die Frage, welche Rolle die Amerikaner spielen. Für die Amerikaner war damals Israel ein Bündnispartner, weil die natürlich eine Geopolitik betrieben haben, weil sie eine nicht so sehr irgendwie direkt von Israel was zu erwarten hatten, sondern weil sie einen Einfluss nehmen wollten auf diese Hemisphäre, also auf diesen Gebiet, so wie die Russen das auch auf der anderen Seite wollten. Deshalb hat sich im Grunde genommen zwischen den Juden in Amerika, die einen Einfluss genommen haben auf die Wählerschaft dort, und somit also Amerika und Israel, so dann Bündnis hergestellt, das dazu geführt, dass die Amerikaner eigentlich fortwährend, selbst dort, wo sie Vermittler sein wollten zwischen den Arabern und den Juden, selbst da immer wieder sich auf israelische Seite geschlagen haben. Das muss ich dir, Yusuf, aber eine Sache sagen. Wenn du mich fragst, ob das wirklich eine Sorge um Israel ist oder so etwas, ich kann dir eine Sache sagen, wenn ich mich mal ganz akademisch ausdrücken darf, es ist den Amerikanern scheißegal, ob die Palästinenser und die Juden sich gegenseitig abmetzeln, solange sich gegenseitig metzeln, solange ihre Interessen nicht tangiert sind. In dem Moment, wo im Irak, im 91er Krieg, im Golfkrieg, in dem Moment, wo da die Ölquellen gebrannt haben, da haben die Amerikaner Druck auf die Israelis geübt, die kommt jetzt nach Madrid, um hier zu einem Abkommen zu kommen. Solange aber das keine Interessen der Amerikaner tangiert hat, dann haben sie natürlich ein Lippenbekenntnis und so weiter, aber es ist denen egal. Strategisch haben sie Israel immer wieder unterstützt, und zwar 3,5 Milliarden Dollar, die jedes Jahr in die israelische Armee beziehungsweise in die in den Sicherheitsbereich einfließen. Die Amerikaner denken gar nicht in emotionalen und sentimentalen Begriffen. Auch die Russen nicht seinerzeit. Das ist eine reine Interessenpolitik in dieser Region gewesen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass in der Zeit des Kalten Krieges haben sowohl die Sowjets als auch die Amerikaner ihre Waffen in den regionalen Kriegen hier getestet. In dem Krieg von 56, in dem Krieg von 73, in dem Krieg dann in den großen Kriegen, dann von dem Libanonkrieg und so weiter, haben die Amerikaner und die Russen ihre Waffen getestet. Die Russen mit ihren MiGs, wenn wir von der Luftwaffe reden, und die Amerikaner und die Juden mit den Phantoms und später in den F-35 und so weiter und so fort. Was ich versuche jetzt im Moment zu sagen ist, dass das Interessenpolitik von den Amerikanern sich leider schon sehr unterscheidet von anderen Nationen, von anderen Großmächten, die damals in der Region agiert, allen voran natürlich die Russen, aber weil die Russen mittlerweile abgefallen sind, weil sie mittlerweile auch keinen größeren Einfluss mehr ausüben konnten, wie sie noch zu Sowjetzeiten ausüben konnten, ist es mehr oder weniger eine Region, die heute unter dem Einfluss vor allem steht der Amerikaner, sowohl die Ägypter als auch die Israelis, als auch die Jordanier, die Syrer weniger, die Syrer basieren immer noch mehr auf der einen Seite auf den Iran und auf der anderen Seite auf die Russen. Aber das ist natürlich also der Grund, warum die Amerikaner hier so einen Einfluss haben. Dazu muss man sagen, dass vermutlich auch die jüdische Lobby in Amerika einen gewissen Einfluss gehabt hat. Aber ich glaube aber, dass wenn man das zu hoch stellt, also die Tatsache, dass die jüdische Lobby Einfluss hat, dann hat man ein antisemitisches Argument. Ich glaube, die Lobby hat einen Einfluss, aber sie hat keinen entscheidenden Einfluss. Das Weiße Haus ist autonom und souverän genug zu wissen, was es zu tun hat. Jetzt zu Trumps Zeiten, also in der letzten Amtsperiode von Trump, das ist ja total irre gewesen. Aber ich meine, der Trump ist ja total irre. Ich meine, die Tatsache, dass er dann Israel so unterstützt hat und wirklich eigentlich nur noch Öl ins Feuer geschüttet hat, hat natürlich mit diesen Menschen zu tun, mit seinem Naturell, mit seinem politischen Verständnis beziehungsweise Unverständnis. Und mit Joe Biden hat sich das wieder reguliert, aber ich wiederhole nochmal. Amerikaner denken immer nur in Kategorien ihre realen Interessen.
Ja, hier stellt sich eigentlich die große Frage bei so viel Einmischungen, Einwirkungen, die innerpolitischen Konflikte wie Frieden in dieser Region. Aber diese Frage, die spare ich mir zum Ende auf, Moshe, weil ich mal kurz rüberjumpen möchte, auf die heutige Situation nochmal darauf zurückzusprechen kommen. Wir haben jetzt beobachtet, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Und mit dem, was du jetzt auch hier erzählt hast, klingt das ja schon so, dass dieser Konflikt, der da passiert und aufgelodert ist, ja auf die Karten draufspielt von Netanyahu, aber auch auf der anderen Seite von Hamas.
Ja, ich glaube,
also die schmieren sich ja irgendwie Butter aufs Brot gegenseitig.
Und zwar muss man das auch verstehen, deine Frage ist ganz tief, vielleicht sogar tiefer, als was du selber gerade realisierst. Israel hat die Hamas aufgebaut schon in den 70er Jahren. Und warum? Es war Israels Politik, die religiösen Palästinenser aufzuwiegeln gegen die säkulare PLO. Das Problem der Israelis war in den 70er, 80er Jahren die PLO. Das war sozusagen der Feind. Und gegen die hat Israel die Hamas mit aufgebaut. Es ist nur so wie im Zauberlehrling von Goethe, dass die Geister, die man rief, die wurde man nicht wieder los. Das heißt also, mit einmal ist die Hamas erstarrt und mit einmal ist sie autonom geworden und souverän geworden. Und mit einmal hat sie sich auch gegen die PLO in der Tat bekriegt. Aber das Problem besteht in der Tat darin, dass weil Israel schon seit Jahren eine Politik betreibt, dass sie die Palästinenser spalten will und es in der Tat auch geschafft hat, ist im Grunde genommen auch jedes Mal, wenn die Hamas bekriegt wird, also wirklich mit Luftschlägen, die wirklich also halbe Gazastreifen in Schutt und Asche legt, ist man nie auf die Idee gekommen, auch die Hamas wirklich zu Fall bringen zu wollen. Man hat eben auf der einen Seite zugeschlagen und auf der anderen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch nie es dazu zugelassen, dass die Hamas zerfällt. Hamas braucht auf der einen Seite Netanyahu, obwohl Netanyahu jetzt weg vom Fenster ist, hoffentlich. Wir werden es doch sehen, wie sich die nächsten Tage die Sachen hier entwickeln. Aber Israel, Hamas hat auch den Netanyahu gebraucht, weil er eben die Hamas gebraucht hat. Und somit hat er auch dafür gesorgt, dass die Hamas sich sozusagen aufrechterhalten konnte, auch im Kampf gegen die PLO. Das Anliegen der Hamas ist nicht nur die Bekämpfung Israels. Das Anliegen der Hamas, das muss man verstehen, ist auch die Bekämpfung der säkularen PLO. Und als es jetzt vor 2, 3, 4 Wochen scheinen mochten, es sollten ja palästinensische Wahlen stattfinden, dass eventuell die Hamas die Wahlen gewinnen würde, ist es dazu gekommen, dass Mahmoud Abbas dann die Wahlen annulliert hat, also die Wahlen sozusagen dann hat ausfallen lassen. Verschoben hat. Das Problem, mit dem wir uns hier rumschlagen, ist, dass bei all dem, dass es auf der einen Seite einen israelisch-palästinensischen Konflikt gibt, gibt es auch wirklich eine ganze Menge Interessenskonflikt auch zwischen, unter den Juden, wie ich versucht habe zu sagen, aber vor allem auch unter den Palästinensern. Und in dieser Hinsicht konnte es eigentlich Netanyahu nur recht sein, dass es wieder zum Konflikt zwischen Palästinensern und der PLO, zwischen der Hamas und der PLO gekommen ist, wobei Israel dann sozusagen sich auf der Seite sozusagen der PLO schlagen konnte, aber immer dafür gesorgt hat, die Hamas bleibt erhalten. Und die Hamas wird auch weiterhin erhalten bleiben, solange Israel damit einen Keil sozusagen reinschieben kann zwischen den streitenden Parteien. Warum Israel die Hamas gebraucht hat, jetzt zuletzt, war, weil Netanjahus Anliegen es war, sozusagen den Machtverlust, denn bevor er im Stand, den abzuwenden. Und indem er sozusagen dann einen Sicherheitskonflikt mit der Hamas provoziert hat, es war ja eine Provokation von Israel, die ganze Gewalteskalation herbeigeführt hat. Und die war hervorgerufen deshalb, weil Netanjahu diesen Konflikt jetzt im Moment gebraucht hat mit der Hamas, weil er damit sozusagen seine eigene Interessen, nämlich des Machtverlustes beziehungsweise Aufschieben seines Prozesses, damit erreichen wollte. Und das, nachdem er gemerkt hat, dass in 4 Wahlgängen es nicht geschafft hat, mehr eine Mehrheit für sich zu gewinnen. Und das war der Grund, warum es zu dieser Gewalteskalation gekommen ist.
Moshe, was mich hier besonders interessieren würde, um auch das mal ein bisschen auch runterzubrechen, also wir haben auf der hohen politischen Bühne, auf den verschiedenen Seiten, die verschiedenen Konflikte, wir haben sich eigentlich mit dem bloßen Auge schaut, sieht man 2 Konfliktparteien, die aber sich gegenseitig bedingen und auch gegenseitig davon auch profitieren. Mich würde hier interessieren, was ist mit den Menschen, die in Palästina und Israel leben? Welche Rolle spielen sie bei diesem Konflikt? Können wir von einem Konflikt zwischen dem israelischen Staat und den Palästinensern sprechen? Oder ist die Sache auch so, dass auch wirklich Nachbarn, die auch da wirklich Seite an Seite leben, dass auch dieser Graben auch immer sich weiter vertieft hat? Also du siehst das ja auch vor Ort, du erlebst das auch. Auch du warst auch an einigen Tagen auch im Bunker auch drin, weil auch in Tel Aviv auch Raketen auch geflogen sind. Also wie kann man sich das denn vorstellen, wieso das Zusammenleben momentan dieser Menschen vor Ort auch ist?
Deine Frage ist sehr, sehr bedeutend, denn was jetzt zutage getreten ist, ich rede jetzt von Israel, dass die sogenannte gute Kohabitation das übersieht, dass im Grunde genommen auch das Sozial sich über Jahrzehnte an Ressentiment auf Seiten der arabischen Bürger hier gebildet hat, die jetzt ausgebrochen ist. Es gab ja Gewalt zwischen israelischen Arabern und israelischen Juden, die zu sogar Lynchmomenten geführt haben. Und da hat sich herausgestellt, dass das, was du gerade angefragt hast, im Grunde genommen latent schon die ganzen Jahre weiter lodert, aber nicht auflodert in einer Art und Weise, das ist an die Oberfläche. Das heißt, wenn du die Städte siehst wie Nazareth oder wie Akko oder wie Jaffa, das sind ja gemischte Städte,
ja,
dann gehen die Standard-Israelis gerne mal an Hummus mal wischen. Hummus, das ist ja die Nationalspeise der mittlerweile auch der Israelis, aber natürlich die Palästinenser. Ihr habt ja euren Döner, ja, aber ich meine, in Israel ist es natürlich der Falafel und der Hummus. Und wenn der Jude dann geht und mit dem arabischen Nachbarn dann Hummus dann irgendwie mal kurz wischt mit der Pita, dann ist sozusagen eine Kohabitation sein. Aber das ist ja im Grunde genommen ein äußerer Schein. In dem Moment, wo es dann wirklich zur Kollision kommt, hat sich herausgestellt, dass viele Araber und viele Israelis von einem Hass getragen sind, jüdische Israelis von einem Hass getragen sind, den ganz schlimmen Gewaltexzessen in diesen gemischten Städten, in Akko, in Jerusalem, in Jaffa und Nazareth und so weiter, El-Fachem und so weiter, ausgebrochen ist. Jetzt, warum sage ich das? Ich sage das deshalb, weil ich glaube, dass Menschen von sich aus im Grunde genommen viel eher geneigt sind, sich zu konsolidieren und im Grunde genommen nachbarschaftliche Verhältnisse herzustellen. Aber wenn der Territorialkonflikt es dazu geführt hat, dass Leute geknechtet werden, also Israel betreibt ja seit über 50 Jahren ein Okkupationsregime, ein brutales, eine Barbarei für meine Begriffe. Schon seit über 50 Jahren gibt es keinen Grund, dass wir darüber in Kategorien von nachbarschaftlichen Kategorien überhaupt reden. Es geht hier um was ganz anderes. Es geht über einen Konflikt, der nicht gelöst worden ist, der man versucht, immer wieder zu übertünchen. Netanyahu hat das geschafft, den israelisch-palästinensischen wegzuwischen von der tagespolitischen Ordnung. Also das heißt, es gibt überhaupt kein Palästinenser-Problem mehr für die Israelis. Die sind ja sozusagen irgendwie da. Israel beherrscht ja das Westjordanland und es ist ihm egal. Das Problem besteht eben darin, dass das, was ideologisch dargestellt wird, als würde das sozusagen dann irgendwie eitel Sonnenschein sein, dass das im Grunde genommen unter der Oberfläche die ganze Zeit brutzelt und die ganze Zeit auch sich anheizt, bis es dann zu diesen Explosionen kommt. Und das ist auch der Grund, warum ich meine, dass solange der Nahostkonflikt, dass er als Territorialkonflikt nicht gelöst worden ist, auch die nachbarschaftlichen Beziehungen nicht hergestellt werden können, obwohl in den Lebenswelten, wie gesagt, ich habe eine ganze Menge arabische Freunde und so weiter, und als ich irgendwie in diesen Luftschutzbunker da musste und so weiter, hatte ich nicht irgendwie mit einmal das Gefühl, jetzt sind die Araber irgendwie großartig meine Feinde und so weiter. Diejenigen Freunde von mir, die Araber sind, sind meine Freunde auch weiterhin, auch die werden ja beschossen übrigens. Also da wird man gar nicht so sehr unterscheiden. Vor allem muss ich aber auch im Luftschutzbunker auch denken, was widerfährt im Moment den Leuten im Gazastreifen. Also für mich ist der Gazastreifen nicht irgendwie der Erzfeind, der jetzt ausgelöscht gehört. Aber was ich versuche zu sagen, solange die Ideologie noch so ist, dass es eine staatliche Ideologie der Palästinenser und der Israelis ist, ist die Oberfläche, die soziale Oberfläche, die wir sozusagen dann irgendwie als eine humane, als ein Mensch, eine menschliche anschauen wollen, im Grunde genommen nur ein Lippenbekenntnis. Es kann keine Demokratie geben, es kann kein wirkliches humanistisches Verhältnis geben, solange es ein Ross und ein Reiter gibt, solange es einen Herrn und einen Knecht gibt. Das heißt, es gibt auch keine Demokratie in Israel, solange Israel ein Okkupationsregime betreibt. Und solange die Araber in diesem Land als Bürger zweiter Klasse leben, dann ist alle nachbarschaftliche Beziehung natürlich im Grunde genommen nur ein äußerer Schein. Und das ist interessant, denn wir hatten jetzt ein Jahr von der Pandemie, also der Corona-Pandemie und so weiter. Irrsinnig viele israelische Araber sind Ärzte und sind Krankenpfleger. Ein Großteil von denen sind Araber, die wirklich also bei der Pandemie Großes geleistet haben. Aber wenn man dann sich beschaut, was bedeutet das dann für einen Netanyahu, wenn diese Leute dann kompensiert werden sollen, dann ist es natürlich ein Scheißdreck, das bedeutet gar nichts für ihn. Und ich glaube, genau da liegt das Problem. Solange das politische Territorialproblem nicht gelöst worden ist, können wir auch nicht im Grunde von den demokratischen und zivilgesellschaftlichen menschlichen Beziehungen reden.
Danke, Moshe. Wir haben 50 Minuten schon voll. Eigentlich ist das ein interessantes Thema, worüber wir auch weitersprechen sollten. Aber wir haben jetzt auch viele Fragen im Chat bekommen. Ich hätte noch ein, zwei Schlussfragen, damit wir unseren Part mal schließen. Und dann kann jeder sich melden und danach die Frage dann auch selber an Moshe Zuckermann stellen. Ich würde gerne mal nochmal rüber jumpen auf ein nächstes Themengebiet. Wie gesagt, das andere ist zwar noch nicht abgeschlossen, wir sollten noch darüber sprechen. Das nächste Themengebiet insofern, Moshe, wir haben hier sehr viele Solidaritätsaktionen gehabt, auch in Deutschland. Und bei einigen kamen es auch wirklich zu antisemitischen Parolen auch. Sei es auch von vielen Türkeistämmigen, auch Jugendliche, die wir auch versuchen, mit unseren Inhalten auch zu erreichen, sie auch zu organisieren. Es ist nicht überall vorgekommen, aber es hat in der Presse sehr viele Wellen geschlagen. Auch hieß es dann von verschiedenen Innenminister der Länder oder von Parteivertretern, dass wir ja hier in Deutschland und diesen Antisemitismus sozusagen hergeholt haben mit der Migrationsbewegung, die wir in den letzten Jahren auch hatten. Und es wird davon gesprochen, dass wir jetzt einige Regeln und Gesetze ändern müssen, also Straftat, das muss unter Straftat auch härter verhandelt werden. Es heißt, die Menschen, die hier rübergekommen sind nach Deutschland, die müssen sich jetzt bekennen zum Judentum. Es werden Aussagen getroffen, dass es geht um alles vor allem in erster Linie um das Existenzrecht Israels. Und hier wird momentan alles miteinander vermischt. Oder die Frage überhaupt an dich, also werden die Begriffe Juden, Zionismus, Israel, Antisemitismus alle miteinander vermischt oder überhaupt falsch angesetzt? Auch du bist jemand, der von Deutschen als Antisemit auch bezeichnet wird. Und wenn ich auch nicht falsch liege, waren deine Eltern auch Holocaust-Überlebende. Also wie schätzt du denn die Situation dahingehend ein mit diesen ganzen Begriffen, mit denen wir gerade hier kämpfen müssen? Weil auch alles, also so kommt es auch also, ne, uns auch vor, alles, was wir für die Solidarität, für den Frieden auch im Nahen Osten auch machen, haben wir auch immer, also müssen wir auch immer mit der Keule ankämpfen, dass wir ja auf jedes Punkt und Komma achten, dass wir ja nicht ins antisemitische Lager auch hindriften.
Also zunächst mal möchte ich sagen, dass lange bevor die große Migrationswelle nach Deutschland gekommen ist, gab es immer einen Bodensatz des Antisemitismus in Deutschland. Das hat ja Wolfgang Benz, der Antisemitismusforscher, ja schon vor Jahren dargelegt. Es gab immer einen Bodensatz, aber der hat natürlich nach 1945 sich nicht großartig aufgesprungen zu einer größeren nationalen Politik und so weiter. Mit den Migranten, insofern sie wirklich antisemitisch angelegt sind, ist etwas reingekommen, der aber nicht irgendwie mit einem grundsätzlichen Hassverhältnis den Juden gegenüber zu tun hat, sondern eben mit dem Nahostkonflikt. Das heißt, wie ich ja eingangs schon erzählt habe, Juden haben, also orientalische Juden haben unter den in ihren islamischen Ländern weitgehend, ich meine, hier und da gab es natürlich auch Pogrome, aber nicht zu leiden gehabt, so wie beispielsweise Juden im Abendland zu leiden gehabt haben. Erst nachdem der Zionismus sozusagen dann irgendwie zum Selbstverständnis der zionistischen Juden geworden ist und somit also auch die Landnahme und so weiter, ist natürlich also auch ein Moment des Judenhasses eingekommen, wobei dabei sowohl die Palästinenser beziehungsweise die Araber, aber auch die Deutschen dabei alles miteinander vermengen, wie du sagst. Und das möchte ich jetzt kurz erklären. Es muss verstanden werden, dass Judentum, Zionismus und Israel drei Paar Schuhe sind. Wenn man nicht versteht, dass es drei Kategorien sind, bringt man alles durcheinander. Und wenn das positiv gesetzt ist, Judentum und Israel und Zionismus sind drei verschiedene Kategorien, sind auch die negativen Umsetzungen, das heißt Antijudentum bzw. Antisemitismus, Antizionismus und Israelkritik sind drei verschiedene Sachen. Warum? Es können Juden jüdisch sein und trotzdem nicht zionistisch. Es können Juden jüdisch sein und trotzdem nicht in Israel leben wollen. Es können auch übrigens Antisemiten zionistisch sein. Das war sogar, die Nazis waren zionistisch am Anfang in dem Sinne, falls sie noch in Kategorien von Juden reingeredet haben, dass sie wollten, dass die Juden nach Palästina gehen. Das heißt, es kann auch sogar ein Antisemit zionistisch sein, damit ihm sozusagen dann die Juden von den Augen verschwinden. Es gibt unter Juden Antizionisten, wie ich schon gesagt habe, nicht nur die ultraorthodoxe Juden, sondern auch beispielsweise jüdische Kommunisten, die waren antizionistisch angelegt. Das heißt also, wenn man heute sagt, Antizionismus ist gleich auch Antisemitismus, dann versteht man nicht, wovon man redet. Und das hat auch damit zu tun, dass die Leute eine Sache nicht verstanden haben, und das versuche ich immer wieder zu wiederholen. Nicht alle Juden sind Zionisten. Nicht alle Zionisten sind Israelis und nicht alle Israelis sind Juden. Ich wiederhole nochmal, nicht alle Juden sind Zionisten. Nicht alle Zionisten sind Israelis und nicht alle Israelis sind Juden. Es gibt ja, wie gesagt, auch arabische Israelis, die in Israel leben, in Israel lebende Palästinenser. Dieser Vorwurf dann, der von Deutschen gemacht wird, man hat sich den Antisemitismus reingebracht, das ist natürlich ein hanebüchener Quatsch. Den Antisemitismus habt ihr als Bodensatz immer schon gehabt. Und die Tatsache, dass diese Sache im Moment jetzt auflodert, kann euch natürlich, also den Deutschen in irgendeiner Weise zugutekommen, im Sinne von, jetzt sind die Deutschen mit einmal rein, weil sie judensolidarisch sind. Aber natürlich hat das etwas mit deutschen Befindlichkeit zu tun, weil eben Deutschen an Juden das verbrochen haben, was sie im 20. Jahrhundert verbrochen haben, meinen sie jetzt sozusagen an den Juden wieder gut machen zu sollen, was nicht wieder gut zu machen ist. 6 Millionen Juden sind nicht wieder gut zu machen. Und die Tatsache, dass man aber auch diese Wiedergutmachung auf Israel delegiert, das heißt, indem man Israel solidarisch ist, ist man sozusagen auch Juden solidarisch. Das ist ja genau dieser hirnverbrannte Unsinn, den man dauernd verbreitet. Und die Tatsache, dass es heute einen Antisemitismusbeauftragten in Deutschland gibt, aber keinen Rassismusbeauftragten und keinen Antiziganismus und keinen Islamophobiebeauftragten gibt, sondern Antisemitismus hat natürlich etwas mit diesen deutschen Befindlichkeiten zu tun. Und da kann man sich also wundreden, das werden die Deutschen nie begreifen. Warum werden sie es nie begreifen? Weil Sie als Deutsche, so sagen Sie es mir normal, ich als Deutsche kann doch nicht israelkritisch sein. Ja, warum kannst du nicht israelkritisch sein? Wenn der Deutsche sich als Demokrat denkt, als Menschenrechtler denkt, der emanzipativ denkt, wie kann ein Land unterstützen, das seit 50 Jahren mehr oder weniger eine barbarische Okkupation betreibt? Wie kann das dann im Grunde genommen der emanzipativ denkende deutsche Demokrat denken? Und das ist nicht möglich, weil da eine ganze Menge geschichtlich bedingte deutsche Befindlichkeiten und Emotionen dann mit ins Spiel kommen. Und denen konnte nichts Besseres passieren, diesen Leuten, als dass die Migranten jetzt reingekommen sind. Warum? Jetzt haben sie endlich den Sündenbock dafür, dass es den Antisemitismus gibt. Das ist doch ein totaler hanebüchener Blödsinn. Denn Antisemitismus haben nicht die nach Deutschland gekommenen Migranten eingeführt. Denn Antisemitismus gab es in Deutschland in seiner horrendesten Form in der Geschichte, mit dem Holocaust. Dafür brauchte man keine Migranten. Das haben die Deutschen schon so in sich gehabt. Das Problem besteht darin natürlich, dass in dem Moment, wo man die ganze Sache ideologisiert, dann sind mit einmal alle Migranten antisemitisch. Und dann ist derjenige, der sagt, nein, die sind aber nicht antisemitisch, so wie ich beispielsweise sage, die sind antizionistisch, aber nicht antisemitisch, dann werde ich selber dann als Antisemit apostrophiert. Also die Tatsache, dass ich als der Sohn von polnischstämmigen jüdischen Holocaust-Überlebenden von Deutschen, von denen ich nicht weiß, was ihre Eltern und ihre Großeltern gewesen sind im Zweiten Weltkrieg, dass ich von denen apostrophiert werde als Antisemit, das ist wirklich eine totale Verdrehung der Geschichte und auch totale Verdrehung der Kategorien. Also so viel zu diesem Antisemitismusproblem. Tu mir einen Gefallen, Yusuf, ich möchte darüber nicht mehr reden. Ich rede schon seit Jahrzehnten dauernd über diesen Antisemitismus, diesen beknackten, die neue Religion geworden ist in Deutschland. Man hat manchmal das Gefühl, das Christentum hat abgedankt und jetzt haben sie die neue Religion, das ist der Antisemitismus.
Ja, das Absurde an der ganzen Sache ist, dass jetzt auch in den letzten Tagen auch Zahlen kursiert sind, die zeigen, dass 90% des Antisemitismus von rechts kommt.
Natürlich, ne? Natürlich. Antisemitismus hat es eigentlich ursprünglich im Linken nicht gegeben. Antisemitismus kam immer von rechts. Faschisten waren antisemitisch, auch gutbürgerliche Leute, die konservativ waren antisemitisch. Es gab natürlich auch einige Leute von links, die antijüdisch gewesen und antisemitisch sind, aber das war kein Erbteil der Linken, der Antisemitismus. Der Antisemitismus kam immer von rechts, das muss ja begriffen werden. Aber das kann man den Leuten nicht verklickern, wenn es ihnen zurechtkommt, dass jetzt im Moment die eingewanderten Migranten, die eingewanderten, Türken oder auch die letzten Migrationswellen, die antizionistisch sind. Ich kann auch nachvollziehen, warum Syrien sie geflüchtet sind aus Syrien, warum sie anti-israelisch sind. Die haben ja unter Israel eine ganze Menge zu leiden gehabt. Also ich meine, von daher sind diese Kategorien total durcheinander geraten. Und das den Leuten klarzumachen, habe ich in mehreren Büchern versucht, wie ich sagen muss, vergeblich. Also vermutlich hat das gar nichts genutzt.
Ja, vielen Dank, Moshe, auch für diese Einschätzung auch. Wir haben noch einiges, über das wir sprechen müssen. Wir haben ja versucht, so einen Rundumschlag zu machen. Ich hoffe, das ist uns einigermaßen auch gelungen. Natürlich kann man mit einer Stunde der Sache auch nicht gerecht werden. Aber ich würde hier einen Cut unsererseits ausmachen. Und würde die Teilnehmer auf Zoom bitten, sich zu melden, und die, damit wir sie dran nehmen können, damit sie dann auch die Fragen stellen können. Ich würde bitten, dass wir hier keine Co-Referate halten. Das kommt sehr häufig vor. Wir haben Moshe Zuckermann bei uns aus Tel Aviv. Kurze Fragen, damit er die Möglichkeit hat, das Ganze nochmal zu beantworten. Auf unsere Zuschauer auf YouTube. würde ich nochmal bitten, dass Sie in der Chat-Sparte Ihre Fragen so gut wie es geht auch kurz zu stellen. Wir lesen das und werden dann für euch die Fragen nochmal stellen. Wir haben auch eben hier im Chat so einige Fragen auch gehabt. Wenn nicht, dann stelle ich meine Fragen weiter und wir diskutieren dann mit Mosche weiter, so dass wir dann, wenn wir sehen, okay, es verlassen immer mehr Leute den Zoom, würden wir dann auch aufhören. Also ich würde mal anpeilen, dass wir noch eine halbe Stunde weitermachen und danach auch aufhören.
Aber dann, wie du gesagt hast, kurze Fragen und kurze Antworten, damit wir nicht so lange
Ja.
Sachen nutzen.
So, wir haben jetzt hier Ikram, die Meldung von Ikram. Eko, kannst du bitte den Kollegen dann auch freischalten für seine Frage? Und bitte auch eure Kameras dann auch bitte anmachen, damit man auch ein Gesicht sieht, wenn sehen können, wenn eine Frage kommt. Das wäre auch ganz hilfreich. So, Ikram, bitteschön, du hast das Wort.
So, hallo erstmal, lieben Dank für den Austausch. Tut mir leid, ich kann gerade die Kamera nicht anmachen. Herr Zuckermann, Sie haben die Zwei-Staaten-Lösung angesprochen. Inwiefern halten Sie diese Zwei-Staaten-Lösung als realistisch und gibt es alternative Möglichkeiten, um den Frieden zu erreichen?
Ich halte sie nicht mehr für realistisch. Ich habe immer an der Zwei-Staaten-Lösung gehalten, weil ich immer der Meinung war, dass die zwei kollektive Selbstbestimmung haben können und nachher dann eine Konföderation, Föderation und so weiter dann eingehen können. Aber das ist erstmal so eine Zwei-Staaten-Lösung. Die ist von Israel verbaut worden. Also im Rahmen der letzten 50, 52 Jahren hat Israel ein Siedlungswerk, wie ich das vorhin beschrieben habe, eingesetzt, dass man heute mehr oder weniger sagen kann, dass die Zwei-Staaten-Lösung heute nicht mehr machbar ist. Was bleibt dann? Was bleibt, ist dann der binationale Staat oder die Einstaatenlösung. Aber das ist ja im Grunde genommen keine Sache, die gewollt wird, weder von Palästinensern, vor allem nicht von den Israelis. Also was wir dann in der Realität haben, in der Realität, ich sage nicht, dass das in aller Ewigkeit so bleiben muss, in der Realität haben wir im Moment eine binationale Struktur, das heißt, Israelis und Palästinenser leben in einem Territorium. Wenn diese Struktur demokratisch abgesegnet würde, dann würden wir sagen, haben wir mehr oder weniger die Lösung gefunden in dem binationalen Staat. Da das aber nicht gewollt wird von Israel, bewegen wir uns zu im Moment auf einen Apartheid-Staat. Das heißt, wo Juden mehr oder weniger die Palästinenser beherrschen, sowohl in der Ressourcenverteilung als auch militärischen Beherrschung und allem, was man sich denken kann. Und von daher stecken wir im Moment in der Sackgasse. Wir sind im Moment in der Sackgasse, dass wenn nicht etwas sehr Drastisches passiert, für meine Begriffe müsste es dann von außen kommen, dieses Drastische, wenn nicht etwas sehr Drastisches passiert, es dann immer wieder zur Explosion kommen wird.
Mosche, bevor ich das Wort weitergebe, hier ist eine Frage im Chat. Der Kollege Reinhard hat wohl Probleme bei Zoom. Und zwar ist die Frage: Was hältst du von den Positionen und Aktivitäten der jüdischen Vereinigung für einen gerechten Frieden bundesweit, EU und USA weit?
Ich halte von ihr, wie auch von Breaking the Silence und von Tayush und von der ganzen Menge Bewegungen, die sich gemacht haben, eine ganze Menge. Diese Leute sind sehr, sehr wichtig. Ich unterstütze sie. Wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde, dann mache ich das auch sehr gerne und so weiter. Das Problem besteht nur darin, dass sie natürlich etwas artikulieren, dass uns, die friedensbewegt sind und emanzipatorisch ausgerichtet sind, dass diese Leute natürlich also sehr an unserem Herzen liegen, aber sie haben natürlich keinen Einfluss. Sie haben keinen Einfluss auf die große Politik. Und von daher ist das so eine Bewegung, die man unterstützen kann, so wie ich eure Bewegung auch unterstütze, also von deiner Bewegung, Yusuf. Aber es ist natürlich keine Frage, dass diese Bewegung, vor allem die jüdische Stimme für gerechten Frieden, dass sie die israelische Politik nicht umwenden kann. Israel ist eher faschisiert, als dass es irgendwie in den Kategorien der Emanzipation der Demokratie denken würde im Moment. Also wie gesagt, ich unterstütze diese, aber ich glaube nicht, dass sie einen großen Einfluss haben. Übrigens auch ich nicht. Also ich meine, ich unterstütze auch mich selbst, aber ich habe keinen großen Einfluss auf irgendetwas.
Ja, da kam auch schon ein Daumen hoch von Reinhard für die Antwort. So, dann machen wir weiter mit Dietert.
Ja, Wenn ich den Vortrag richtig verstanden habe, dann sind eigentlich, ist alles in einer Sackgasse drin, weil alles inzwischen durch nationalistische und religiöse Positionen dominiert wird. Und ich sehe da auch aktuell unter solchen Bedingungen keine Lösung, weil wenn nationalistische und religiöse Kräfte dominieren, dann ist gar kein Platz für fortschrittliche Entwicklung. Und da wollte ich nachfragen, wie kann man aus der Sackgasse rauskommen? Gibt es Möglichkeiten, soziale Kämpfe, irgendwie wieder andere Fragen, dass nur, nicht mehr nur nationalistische und religiöse Fragen eine Rolle spielen, andere Fragen wieder denen Gewicht zu geben. Ne? Also nur als kleines Beispiel noch dazu. Ich war mal 2 Tage in Israel, in Haifa mit einem Kreuzfahrtschiff und war erschüttert, wie dort zum Teil Obdachlosensiedlungen am Rand der Stadt sind, wo nicht Araber gewohnt haben, sondern Israeli selber oder ja, wie die Lohnbedingungen, was uns der Busfahrer, was wir vom Busfahrer erfahren haben, das war also überhaupt nicht doll. Und deswegen die Frage, gibt es irgendwo einen Weg aus dieser Sackgasse?
Ja, ich bin ja Marxist. Also ich würde sagen, dass wir im Grunde genommen das, was wir antreiben müssen, aber wir schaffen es nicht. Das heißt, Sie wissen vielleicht, im Marxismus haben wir ja auch das Problem des falschen Bewusstseins beziehungsweise der Ideologie, die die Leute dermaßen am Kopf hat, dass sie nicht fähig sind, wirklich über ihre eigenen Interessen, auch ihre eigenen Klasseninteressen so zu denken, dass sie auch wirklich auch aktiv werden. Und ich glaube, das ist der Fall. Die Art und Weise, wie, wenn ich von der Theorie des autoritären Charakters in der Frankfurter Schule ausgehe, wie diese Leute mittlerweile den Netanyahu beispielsweise fetischisiert haben und das Führerprinzip mehr oder weniger eine Treue und die wirklich also bis in den Tod geht und so weiter, sich geschworen haben, dass diese Leute gar nicht in sozialen Bedingungen sind. Wir haben jetzt Wahlkämpfe gehabt, mir ist unvergesslich geblieben, eine Frau aus einer der sogenannten Entwicklungsstädte in Israel, in Jerusalem, die sich vor dem Reporter beklagt hat darüber, dass sie kein Einkommen mehr hat, dass ihr Sohn nichts mehr zu suchen hat in diesem Ort und deshalb nach Tel Aviv geht, dass die gesamte Ortschaft vernachlässigt ist. Und dann hat er gefragt, na ja, gut, wen willst du denn wählen? Hat sie gesagt, Netanyahu natürlich. Aber Netanyahu ist ja derjenige, der dafür gesorgt hat, dass sie so leben, aber gleichzeitig auch angehimmelt wird. Das heißt, wenn Leute angetrieben sind von einem falschen Bewusstsein, dann ist die soziale Frage eben untergraben. Ob es nun über Kulturindustrie oder über Ideologie oder was auch immer wir uns hier denken mögen, ist das dann ein großes Problem. Es gab ja mal eine sozialdemokratische Partei, eine Arbeitspartei in Israel. Das ist die Partei, die den Staat gegründet hat. Die ist mittlerweile geschrumpft auf 6 Mandate. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, in den 50er und 60er Jahren, wo diese Partei manchmal über 50 Mandate gehabt hat und sehr oft über 40 Mandate gehabt hat. Die ist ja ganz klein geworden. Die Meretz-Partei, die ungefähr vergleichbar wäre mit den Grünen in Deutschland. Natürlich sind die Grünen mittlerweile im Aufmarsch. Im Moment in Israel ist diese Meretz-Partei, konnte kaum die 5%-Klausel schaffen bei den letzten Wahlen. Das heißt also, die linkszionistischen Parteien, ich rede jetzt nicht von den nicht-zionistischen, sondern von den linkszionistischen Parteien, haben es nicht geschafft, in irgendeiner Weise zu einem sozialen Faktor zu werden. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Die Kommunisten waren in Israel eine Zeit lang immerhin eine Partei, die existiert hat, aber sie war eine der ersten Parteien, die Juden und Araber zusammengeführt hat. Immer als Kommunisten, arabische Kommunisten und jüdische Kommunisten. Das Problem besteht darin, dass diese Partei, die größte Wählerschaft hatte unter den Arabern, dass diese Araber sich in den 80er und 90er Jahren nationalisiert haben und schon nicht mehr die sozialen Belange ausgefochten haben, sondern eben die Frage der Palästinenser. Und von daher ist auch da die soziale Frage schon ziemlich runtergekommen. Sie haben vollkommen recht mit Ihrer Frage. Das müsste im Grunde genommen, ich spreche als mit Herzblut als Marxist hier im Moment, aber es ist mir vollkommen klar, dass das eine historische Phase ist, wo wir nur an der Ideologie rumwerkeln können, nicht an der Basis. Also die Basis ist für nichts im Moment rekrutierbar. Das ist das Problem. Wir haben es ja versucht, mehrfach versucht. Solidarität von jüdischen Proletariern und arabischen Proletariern und so weiter und so fort. In dem Moment, wo das irgendwie nationalistisch und wenn der Krieg ausgebrochen ist und so weiter, mit einmal sind die ethnischen Solidaritäten und die nationalen Solidaritäten, dann haben dann die Übermacht und so weiter. Die Leute schrumpfen dann sozusagen dann ein in ihrem emanzipativen Denken. Vielleicht ändert sich das noch, ich weiß es nicht. Hier sehe ich, dass Budak raised his hand. Hier ist sie, ja, hallo.
Hallo, danke, dass du heute den Vortrag auf jeden Fall hältst. Ich habe noch mal eine bisschen andere Frage, und zwar zu Hisarut. Wie ist die
zu
Hisarut als Gewerkschaft?
Ja, zu Hisarut, ja.
Genau, sorry, ich habe es wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt.
Nein, ich.
genau, weil du hast ja gesagt, dass 90% eben rechtsnationalistisch sind, und wie ist sozusagen die Besetzung in der Gewerkschaft, wer ist da drin organisiert und was für eine Arbeit leistet sie vor Ort?
Ja, schauen Sie, das Problem besteht darin, dass, ich sage das erstmal historisch und dann sagen wir, was konkret im Moment stattfindet. Die Gewerkschaften, oder sagen wir mal die Sozialdemokratie, also ich rede jetzt von sozialdemokratischen Gewerkschaften, waren ja im Kapitalismus immer sozusagen ein Vorzeigeschild gegenüber dem Kommunismus. Wir brauchen den Kommunismus nicht, wir haben ja die Sozialdemokratie. Das war ja die Funktion der Sozialdemokratie. Es ist kein Zufall, dass in dem Moment, wo Sowjetrussland, also die Sowjetunion zusammengebrochen ist, sich die Sozialdemokratie überall von selbst demoliert hat. Labour ist zu New Labour in Großbritannien, in England geworden. Die SPD hat sich ja sozusagen selber demontiert, auch in Frankreich war das ein ähnlicher Vorfall. Und in Israel war das ja kein anderer als Chaim Ramon, damals ein zentraler Führer der Arbeitspartei, der im Grunde genommen die Hisarut total hat zum Zusammenkrachen lassen. Die Hisarut hatte früher wirklich, also das ist übrigens ein ganz merkwürdiges Gebilde, weil die Hisarut sowohl Arbeitsgeber als auch Arbeitnehmer ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, weil es gibt ja auch Fabriken und so weiter, die Hisarut selber hergestellt hat. Aber Hisarut hat früher auch eine ganze Menge Kulturveranstaltungen, eine ganze Menge sozialen Einrichtungen gehabt. Das ist mittlerweile total reduziert, so wie in Deutschland übrigens auf Tarifverhandlungen. Die Hisarut macht heute im Grunde genommen gar nichts mehr, was im Grunde genommen noch irgendwie mit dem Gewerkschaftspraxis von 50 Jahren zu tun hat. Hisarut ist mittlerweile wirklich nur zu einem Handlanger im Grunde genommen der Mainstream-Parteien geworden und ist längst nicht mehr eine linke Vereinigung. Es gibt natürlich Kämpfe, regionale Kämpfe, die ist da droht, hier und da. Aber im Grunde genommen, glaube ich, sagen zu dürfen, dass das Hauptanliegen, die ist da droht, heute die Tarifverhandlungen sind. Und bei den Tarifverhandlungen wissen wir ja, Kapitalismus hat immer verstanden, sozusagen die Gewerkschaften so einzukriegen, dass sie im Grunde genommen nicht das System mehr hinterfragt haben, sondern einfach nur gefragt haben, wie kann man für die Arbeiter noch ein paar Mark oder noch ein paar Euro oder noch ein paar Scheckel herausschlagen, aber nicht mehr das System in der Frage. Es gab Zeiten, wo Gewerkschaften gegen das kapitalistische System gekämpft haben. Die sind lange vorbei, übrigens nicht nur in Israel, sondern wie ich versucht habe zu sagen, auch sogar in Deutschland und in England ist der Droht oder die Gewerkschaft in Deutschland, die Arbeiterverbände, mehr an Tarifverhandlungen. Ich sehe keine sozialen Kämpfe, die heute von der Hisarut ausgehen. Ich sage das übrigens auch mit einem Schmerzgefühl. Es gab Zeiten, wo die Hisarut wirklich für das israelische Proletariat gekämpft hat. Und zwar wirklich also sehr auch, aber auch da übrigens ist der Nationalismus sehr schnell reingekommen. In dem Moment, wo es dann einen Konflikt zwischen Nationalismus und soziale Frage gegeben hat, hat immer in Israel den Nationalismus gesiegt. Ich kann mich übrigens erinnern, als ich mal einen palästinensischen Kollegen aus dem Gazastreifen mal gefragt habe, Und wenn wir dann Frieden haben, dann beginnt doch der Klassenkampf auch unter den Palästinensern. Und er ist so irgendwie total aufgeschreckt. Was für Klassenkampf, wieso Klassenkampf? Er kam natürlich aus dem palästinensischen Bürgertum und er wollte nichts hören vom Klassenkampf. Also ich meine, wenn in dem Moment, wo der Nationalismus dann die Oberhand gewinnt, dann können wir nicht darauf hoffen, dass wir gerade von diesen Organisationen dann das sozusagen das revolutionäre Heil dann kriegen. Yusuf, ich sehe, dass du mittlerweile mit deinem Hals hier rumoperierst. War es auch mittlerweile genug oder wie ist denn das?
Nee, die Lage ist, also wir können noch uns 10 Minuten rausnehmen. Wir haben aber gerade keine Meldungen und im Chat auf YouTube ist auch gerade keine Meldung. Vielleicht mal eine Frage von mir, wenn wir so Richtung Schluss langsam auch uns bewegen. Ja. Wir werden oft gefragt, wie können wir uns sehr optimal solidarisieren für den Frieden im Nahen Osten? Weil es ist meistens immer eine Reaktion und Gegenreaktion. Also es findet ein heißer Konflikt statt in Palästina und Israel. Und dann gibt es hier Solidaritätsaktionen, damit auch Social Media viel geteilt, Frieden in Palästina, Freiheit für Palästina und so weiter und so fort. Aber bei der Frage für eine längerfristige Solidarität, ne, wir haben doch schon so auch innerhalb der Friedensbewegung natürlich auch eine internationale Sicht bei dem Ganzen und auch einige Ideen. Aber jemand, der auch Deutschland sehr gut kennt, auch die Kräfteverhältnisse auch hier auch einigermaßen auch kennt, wie würdest du, also was wär deine Einschätzung, wie man in einem Land wie Deutschland, das natürlich auf der einen Seite ein sehr großes Verbrechen ausgeübt hat gegenüber den Juden, aber auch ein Land, wo viele Menschen auch hier eine Migrationsgeschichte haben, auch unter anderem auch aus dem Nahen Osten, wie wir am besten Solidaritätsarbeit für den Frieden in Palästina und Israel leisten können?
Also zunächst mal würde ich die Sache rein theoretisch beantworten wollen. Also ich war immer als ein emanzipativ ausgerichteter Mensch und als Marxist ohnehin der Meinung, dass ich auf der Seite der Schwachen bin. Das heißt also, diejenigen, die die Opfer der Lage, der Struktur sind, haben eine Solidarität. Das Problem besteht, wie du sehr richtig dargestellt hast, dass im Fall von Israel, Deutschland, Juden, Migranten, Araber und so weiter und so fort, dass sich da eine ganze Menge Sachen kreuzen. Wenn du dich mit den Palästinensern identifizierst und dann irgendwie gleich die jüdischen Gemeinden oder die israelische Propaganda sagt, die Identifikation mit den Palästinensern oder die Solidaritätsbekundung mit den Palästinensern ist ja antisemitisch, dann wird natürlich jeder sofort zurückschrecken, weil die dann Antisemitismus sozusagen zu einem Herrschaftsinstrument geworden ist. Meine grundsätzliche Einstellung ist zunächst mal, ja, ich bin auf der Seite der Schwachen, derjenigen, die die Opfer der Situation sind. Und im Fall von Israel, Palästina, ist mir vollkommen klar, wer hier Herr ist, wer die Macht hat und wer hier der Beherrschte ist. Also wer meine Solidarität braucht, das sind die Palästinenser, das sind nicht die israelischen Militärs. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass weil es ja gerade diese Dilemmata gibt, die du gerade beschrieben hast, für einen in Deutschland lebenden Menschen, würde ich sagen, braucht man sich ja gar nicht irgendwie auf eine Seite zu schlagen, sondern auf eine Gesinnung. Und die Gesinnung muss natürlich eine Friedensgesinnung sein. Also wenn ich für den Frieden kämpfen will, und da gibt es eine ganze Menge Initiativen, die es gegeben hat, wo man auch über Petitionen, über Demonstrationen, über Protestkundgebungen und so weiter und so fort sich dann artikulieren kann. Ich würde da auf jeden Fall für den Frieden plädieren, weil wenn es so weitergeht, wie es geht hier, wird eines Tages alles hier in die Luft gehen, weil so viel Waffenarsenal, so ein riesiges Waffenarsenal sich in diesem Nahen Osten angesammelt hat, dass wenn wir nicht darauf achten, wird eines Tages das Schlimmste passieren. Das Schlimmste will ich jetzt nicht artikulieren. Man darf ja nicht darüber reden, was das Schlimmste ist. Aber das ist in der Tat ein Problem. Ich würde sagen, man muss auf jeden Fall für den Frieden kämpfen. Und das würde ich sagen, lässt sich machen. Oder dass man irgendwie gleich Partei ergreift, sondern dass wenn man die friedensbewegten Kräfte auf der Seite der Palästinenser oder auf der Seite der Juden dann unterstützt. Und ich glaube, das lässt sich machen.
Vielen Dank. Ja. Natürlich ist auch hier wichtig, dass wir auch hier als fortschrittliche Kräfte in Deutschland auch den Druck auf die Bundesregierung auch ausüben müssen. Sie spielt immer eine sehr krasse Doppelmoral. Auf der einen Seite finden sie es sehr traurig, was da passiert, auch im Nahen Osten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass vor allem eine Verzerrung stattfindet. Also abgesehen von der ganzen Waffenlieferung, die auch da in den Nahen Osten, auch an Staaten, die eigentlich keine Waffen kriegen sollten, mit denen irgendwie sich alle auch gegenseitig auch bekämpfen, das zu einem, aber auch eine Verzerrung der Tatsachen und der Realität, worum es um diesen Konflikt auch geht, dass das auch stattfindet.
Und ich habe versucht, in einem meiner letzten Bücher, jemand hat vorhin gefragt, wie dieses Buch heißt, das ich vorhin also angeschnitten habe. Es ist ein Buch, das im Jahre 2018 erschienen ist. Das heißt, der allgegenwärtige Antisemit. Und wer also sowohl über die Hintergründe, die historischen Hintergründe, als auch über die Strukturen etwas lesen will, wie sozusagen diese Verzerrungen, von denen du gerade geredet hast, stattfinden und wer daran beteiligt ist und wie es auch ein Teil der Politik, der Regierung der Bundesrepublik schon seit über Jahrzehnten ist, Israel nie zu kritisieren, Israel nie anzugreifen, obwohl Israel natürlich also diejenigen sind, die sich großzeitig auch als Täter erweisen in den besetzten Gebieten beispielsweise. Da kann man das nachlesen. Das Problem besteht darin, dass der Druck, der ausgeübt wird auf die Bundesregierung beziehungsweise auf das deutsche Parlament, natürlich abgefangen wird und abgeschmettert wird, dadurch, dass man sagt, was wollen denn diese Migranten uns sagen, wie wir uns zu verhalten haben? Und ich glaube, in dieser Hinsicht, die sollen doch mal glücklich sein, dass sie überhaupt reingelassen worden sind. Aber ich glaube, das Problem besteht in der Tat darin, dass es für sehr viele Deutsche unvorstellbar ist, sich gegen Juden, was Sie sozusagen, wenn Sie meinen, dass Sie israelkritisch sind, dass Sie gegen Juden sind. Das habe ich vorhin versucht darzustellen, dass das natürlich hanebüchener Blödsinn ist. Aber für eine ganze Menge Deutschen ist es ein seelisches Problem, sozusagen Israel zu kritisieren. Deshalb meine ich, man kann ja davon abgehen, irgendwie unbedingt jetzt irgendwie zu sagen, ich bin pro-palästinensisch oder pro-israelisch, und sagen, ich bin für den Frieden. Für den Frieden kann man kämpfen. Ich würde natürlich also eher meinen, für die Freiheit sollte man kämpfen. Aber wie gesagt, Klassenkämpfe und soziale Kämpfe sind im Moment gar nicht drin. Aber wenn man die formale Freiheit redet, also den Frieden und die Menschenrechte und so weiter, das ist ja das zumindest, was das Bürgertum auch noch mittragen will. Dafür kann man kämpfen. Also dafür gibt es genügend politische Räume, die man machen kann. Wenn man in die Bredouille reingerät, dass man dann als Antisemit apostrophiert wird, dann kann man gleich irgendwie die Hände heben, weil das Problem besteht darin, dass gegen diesen Vorwurf, das ist ja genau darum geht es in diesem Buch, das ich gerade erwähnt habe, gegen diesen Vorwurf ist kein Kraut gewachsen. In dem Moment, wo du in Deutschland als Antisemit apostrophiert wirst, dann ist sofort Auschwitz, ist sofort das Vierte Reich, ist sofort irgendwie eine Umwälzung der Gesinnung in Gange, die eine ganze Menge Deutschen dann irgendwie zur Paralyse treiben. Also die erlahmen dann, die sind irgendwie bleich in dem Moment. Und es erfordert eine ganze Menge Mut, in Deutschland dann irgendwie dagegen anzukämpfen. Das, was Walter Benjamin gesagt hat, die Geschichte gegen den Strich zu bürsten. Das heißt, damit klar wird, woher kommen denn diese Sachen? Wie sind diese Sachen entstanden? Ein besseres Angebot habe ich eigentlich im Moment nicht.
Ja, vielen Dank. Ja, natürlich, also wir sind ja auch ein Teil als DLF der sozialen Bewegungen hier und wir erleben es ja auch selber seit Jahren schon, dass wirklich viele auch innerhalb der linken Bewegung auch hier wirklich die Hände in den Schoß legen und einfach auch die Finger sich nicht schmutzig machen möchten. Ich überspitze mal meinen Sprachgebrauch. Auch aus dem Grund, also wenn man Politik macht, egal in welcher Hinsicht, das ist heute der Nahostkonflikt, das ist morgen ein anderer Konflikt zwischen oben und unten, zwischen den Arbeitern und den Kapitalisten. da geht kein Weg dran vorbei, sich die Finger schmutzig zu machen. Ja. Jeder Konflikt ist kein sauberer Konflikt. Und wenn man lösungsorientiert arbeiten möchte, vor allem halt in der Friedenspolitik, was uns ja hier aus Deutschland aus sehr fern zu sein scheint, aber wir eigentlich als Gesellschaft mittendrin in diesem Geschehen auch sind, auch wenn wir diesen warmen Konflikt nicht sehen, den nicht zu spüren bekommen, sind wir ein Teil dessen. Und da muss man auch sehr klar Positionen auch ziehen. Da darf man sich auch nicht fertig machen lassen von bestimmten politischen Szenen, die versuchen uns zu sagen, uns auch einschüchtern, wie wir Politik zu machen haben. Und da muss man auch eine klare Kante zeigen und sagen, hier, das ist unsere Position dazu. Und wir dürfen uns da auch nicht wirklich auch auf die Fragen nicht da reduzieren lassen, wer ist schuld an diesem Konflikt? Als ist man im Kindergarten und will jetzt hier den Schuldigen zeigen. Sicherlich gibt es bei allem den Schuldigen. Aber alles hat seine historischen Bedingungen gehabt. Wieso, weshalb heute es auch so ist. Und man darf sich auf jeden Fall auch nicht da beschränken, dass man dann mit der Frage, ob jetzt Hamas gut oder schlecht ist, indem man die beantwortet, wird man den Nahostkonflikt nicht lösen. Der Konflikt ist viel tiefer verwurzelt und da haben wir auch einiges auch hier aus Deutschland auch zu machen und da brauchen wir auch viel Optimismus auch bei diesem Konflikt, der im Nahen Osten auch momentan besteht. Auf jeden Fall ist die Hauptdynamik, die dürfen wir auch hier nicht suchen, die Hauptdynamik ist auch in Israel und Palästina. Das werden auch die Menschen auch sein, auch die Werktätigen vor allem, die auch diese Dynamik auch entwickeln können, diesen Konflikt auch zu lösen. Und umso mehr wir das Ganze auch unterstützen können, auch die fortschrittlichen Kräfte auch in Israel und Palästina auch unterstützen können, umso mehr, auch wenn es Potenzial auch wenig ist, haben wir die Möglichkeiten auch für einen Frieden auch im Nahen Osten.
Das waren sehr schöne Schlussworte.
Ja, danke schön, Moshe. Ich würde mich an allen Teilnehmern auch bedanken. Herzliches Dankeschön auch an dich, Moshe, dass du dir die Zeit genommen hast bei der Intensität deiner Arbeit, die du auch selber hast. Und auch ich habe auch eben auch erfahren von dir, dass du auch heute schon zwei Vorträge hattest. Das ist Nummer drei. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du mit uns warst. Und ich möchte nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir auf YouTube bei unserer Jugendorganisation gestreamt haben. Das war ein Fehler unsererseits. Das ist ein Format der DIDIF. Darauf will ich nochmal aufmerksam machen. Und ich wünsche euch nochmal allen einen schönen Abend und hoffe, dass die nächsten Veranstaltungen, Solidaritätsaktionen positiver ihren Platz auch in der Gesellschaft finden werden, als wie die letzten Solidaritätsaktionen. Vielen Dank und schönen Abend noch.
Alles Gute. Tschüss.